Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Guten Tag. Und ich bin heute nicht im Studio, sondern im Grillo-Theater in Essen. Und ich bin nicht alleine. Nein, Sie sind auch alle da. Herzlich willkommen. Wir müssen über Rechtsextremismus reden. Wir müssen über Reichsbürger reden. Ich weiß, wir haben das schon oft gemacht, aber wir kommen nicht drum rum. Die gehen ja nicht weg, bloß weil wir aufhören würden zu reden. Deswegen tun wir das auch heute wieder, weil Extremisten einflussreicher werden und vernetzter. Das lerne ich aus zwei Büchern, die ich heute herausgesucht habe. Das erste Buch, das handelt von Reichsbürgern, also von Leuten, die die Bundesrepublik überhaupt nicht als Staat anerkennen und die sogar teilweise einen Staatsstreich, einen Putsch herbeisehnen. Dagegen haben wir ja eigentlich zum Glück die Polizei, die Sicherheitsbehörden. Aber da kommt dann der zweite Schreck. Wir haben nämlich gelernt bei diversen Razzien, dass die da teilweise gar nicht ganz abgeneigt sind, dass auch Sicherheitsbehörden unterwandert sind. Davon handelt das zweite Buch, wie rechtsradikale Netzwerke die Sicherheitsbehörden unterwandern. Das also die beiden Bücher heute hier im Grillo-Theater gemeinsam mit dem Schauspiel Essen und der Buchhandlung Proust. Wir fangen jetzt aber an mit der Analyse der Reichsbürger, wer die sind, warum die sind, wie die sind und was die eigentlich so gefährlich macht. Das hat nämlich nicht unbedingt nur damit zu tun, dass die teilweise gewaltbereit sind. Die Reichsbürger, Ermächtigungsversuche einer gespenstischen Bewegung, so heißt dieses erste Buch. Geschrieben hat das Christoph Schönberger, er ist Professor für Staatsrecht und Staatsphilosophie an der Uni Köln. Er hat es zusammen mit Sophie Schönberger geschrieben, die ist Professorin für öffentliches Recht in Düsseldorf. Sophie Schönberger, die ist jetzt, während wir hier aufzeichnen, am Dienstagabend auf dem Weg zur Urteilsverkündung in Karlsruhe. Deswegen ist sie jetzt hier nicht dabei, aber Christoph Schönberger, der ist hier. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ich glaube, so die allermeisten von uns haben spätestens vor ziemlich genau einem Jahr mitbekommen, dass es Reichsbürger gibt. Da gab es eine Razzia am 7.12.2022 bundesweit. Mehrere tausend Polizisten gegen Reichsbürger, gegen QAnon, gegen eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete. Wann ist Ihnen denn klar geworden, dass das nicht einfach nur so Rentner sind, die eine Revolte planen, sondern dass die gefährlich sind?
Also mir ist es klar geworden, wie einem breiteren Publikum nach dem Polizistenmord in Georgensgmünd, das war 2016, da wurde zum ersten Mal deutlich, das sind nicht nur sozusagen Wirrköpfe, das sind nicht nur Spinner, sondern gelegentlich sind die auch gewaltsam und die sind auch bereit, Gewalt auszuüben. Also da hat es für mich angefangen, sozusagen als ein irritierendes Phänomen mir sozusagen deutlich zu werden.
Das war also schon ein paar Jahre vor dieser Razzia. Ich muss Ihnen noch jemanden vorstellen, der hier bei uns ist. Jens Dirksen ist nämlich auch da. Der ist Kulturchef der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und die WAZ ist unser Medienpartner. Wenn wir mal so hier unter Journalisten reden, dieser Reflex zuerst war ja bei manchen, naja, das ist irgendwie so ein Rentnertrupp. Und dann bei anderen, um Himmels Willen, die horten da Waffen, die haben Mordpläne. Und dann fragt man sich als Journalist natürlich immer, bauscht man da jetzt was auf? Wird man einer Sache nicht gerecht? Wissen Sie noch, wie Sie das erlebt haben?
Ja, exakt genau so war das. Ich bin zwischen den beiden Polen hin und her gependelt. Es gab relativ rasch Stimmen, die Verdächtigungen erhoben haben, das könnte aus bestimmten Interessen eine Razzia sein, die möglichst viel Aufmerksamkeit erregen sollte und zeigen sollte, dass der Staat handlungsmächtig ist, beziehungsweise es gab auch Verdächtigungen, dass die Gefahr eines rechten Putsches aufgebauscht werden sollte. Ich finde, je mehr Fakt man zur Kenntnis genommen hat, desto mehr ist dann so eine Mischung geblieben zwischen, ich fand es immer noch skurril, wie diese Menschen gedacht haben, was die sich ausgedacht haben, was die verbreitet haben an Meinungen und gleichzeitig fand ich das hochbrisant und gefährlich, wie stark die auch vernetzt waren mit Leuten aus dem Sicherheitsbereich.
Herr Schönberger, diese Mischung, die taucht ja auch in Ihrem Buch auf, so als relativ typische öffentliche Reaktion eigentlich, so eine Mischung aus Belustigung und Verunsicherung. Wie falsch ist diese Mischung?
Das Problem ist, dass es immer alles gleichzeitig ist. Also es ist immer irgendwie lustig, es ist gleichzeitig auch gefährlich. Und es ist eine schräge Mischung. Und wir können nie ganz sicher sein, ob wir eher auf der nur lustigen oder eher auf der gefährlichen Seite sind. Das gehört aber zu den Reichsbürgern dazu, seit sie gibt. Ich würde aber gern gleich darauf hinweisen, dass es schwierig ist, wenn wir diese ganze Reichsbürger-Szene nur von dieser Prinz-Reuß-Putschistentruppe her deuten. Der typische Reichsbürger ist ja nicht der, der morgen den Bundestag stürmt. Der typische Reichsbürger ist jemand, der die Bundesrepublik Deutschland nicht anerkennt, der sich sozusagen von dieser Bundesrepublik irgendwie innerlich distanziert und gelöst hat, möglicherweise vor seinem Computer sitzt und eine große Distanz sozusagen zur Bundesrepublik hat. Und der scheint mir auch nochmal ein eigenes Problem aufzuwerfen, dass wir nicht in den Blick kriegen, wenn wir immer nur auf die sozusagen spektakulären Sonderfälle, Putschistentruppe und so etwas gucken.
Das war für mich das große Aha-Erleben in Ihrem Buch, als ich begreifen musste, dass ein ordentlicher Teil der Gefahr der Reichsbürger gerade durch dieses Irrsinnige ausgelöst wird, nämlich das Nichtglauben an eine Republik, das Nichtglauben an einen Rechtsstaat, das Nichtglauben an ein Rechtssystem. Warum ist das gefährlich?
Ja, sagen wir mal so, auf den ersten Blick ist natürlich die äußere Gewaltsamkeit gefährlicher. Also die Leute, die einfach sozusagen zur Waffe greifen, die wirken unmittelbar gefährlich. Da ist die Sorge unmittelbar klar. Während beim größeren Teil der Reichsbürgerszene die Gefährdung eigentlich eher von dieser Delegitimierung des Systems insgesamt ausgeht. Das sind also Leute, die einfach die Bundesrepublik Deutschland nicht als existent anerkennen. Aus Sicht eines Reichsbürgers gibt es diese Bundesrepublik gar nicht. Sie ist sozusagen eine große Täuschung und wird von irgendwelchen Eliten veranstaltet. Dahinter ist aber eigentlich verdeckt eigentlich immer noch das Deutsche Reich. Und das ist sozusagen diese Grunderzählung, die sich durchzieht. Also diese Oberfläche der Bundesrepublik ist eine falsche Erzählung von irgendwelchen hintergründigen Eliten. Dahinter das eigentlich legitime Gemeinwesen ist sozusagen das Deutsche Reich.
Auch das könnte man ja ein bisschen lapidar abtun als, naja, das sind halt ein paar Spinner. Aber ich hatte beim Lesen Ihres Buches den Eindruck, die Gefahr besteht auch darin, dass tatsächlich unser Rechtssystem nur deswegen überhaupt existiert, weil wir dran glauben, dass es eine soziale Tatsache ist. Das ist, Sie schreiben an einer Stelle, glaube ich, Sie bezeichnen das Recht als imaginäres Produkt.
Kannst du das erklären? Ja, also auf den ersten Blick ist natürlich aus Sicht eines Juristen und aus Sicht der breiten Bevölkerung das Recht etwas sehr Stabiles, etwas Festes, etwas, worauf man sich irgendwie verlassen kann. Wenn man aber sozusagen an die dahinterliegenden Grunderzählungen geht, also warum gilt das überhaupt? Warum ist das die geltende Rechtsordnung? Da kommt man eigentlich relativ schnell in Aporien hinein. Dann fangen Juristen an, große Erzählungen zu erzählen von der verfassungsgebenden Gewalt des Volkes oder so etwas. Rechtstheoretisch Informierte erzählen was von der Grundnorm. Also es gibt da sehr Unterschiedliches im Angebot, aber eigentlich steht dahinter etwas anderes, nämlich, dass wir alle als Gesellschaft uns im Großen und Ganzen darüber verständigt haben, dass wir dieses Recht tatsächlich als geltend betrachten. Und wenn diese Grundverständigung gekündigt wird, und das ist ja gerade das, was die Reichsbürger machen, dann sind wir eigentlich auf einer theoretischen Ebene relativ wehrlos. Praktisch nicht. Ja, der Staat ist da, er hat Gewaltorgane, er kann was durchsetzen. Aber das Imaginäre dahinter, das wird sozusagen angezweifelt.
Aber setzt voraus, dass andere das glauben, was Reichsbürger erzählen, oder?
Natürlich, aber wie es umgekehrt, aber auch, dass das bei uns funktioniert, setzt voraus, dass wir alle im Großen und Ganzen an die Bundesrepublik glauben.
Ja? Und das ist ja das Ding.
Das ist ja das Ding. Ja? Und insofern ist ja der nagende Zweifel des Reichsbürgers, der kommt und sagt, Moment mal, dahinter ist ja gar nichts.
Ja? Aber ist nicht das Grundgesetz so ein Fundament, auf das wir uns alle einigen können?
Das sehen die meisten Gott sei Dank noch so. Die Reichsbürger sehen das aber gerade nicht so. Und sie knüpfen dabei an tiefsitzende Unsicherheiten, die in die alte Bundesrepublik zurückführen. Nämlich im Grunde genommen dieses Problem, dass die Bundesrepublik als Weststaat gegründet wurde, dass nicht so ganz klar war, wie die gesamtdeutsche Lage ist, dass da dieses Ostdeutschland ist, mit dem man Schwierigkeiten hatte. Wir erinnern uns dunkel, da gab es schwierige Anerkennungsprozesse unter Willy Brandt. Und all das ist bei den Reichsbürgern sozusagen juristisch noch da.
Das hat mich am meisten gewundert, dass sozusagen deutsche, westdeutsche Verfassungsjuristen an diesem Mythos sozusagen mitgestrickt haben.
Selbst das Bundesverfassungsgericht, lese ich bei Ihnen, ganz verblüfft und auch leicht irritiert, hat mehrfach kleine Nebensätze fallen lassen über die Jahrzehnte, dass es das Deutsche Reich irgendwie doch noch gäbe.
Ja, also es ist eben tatsächlich die offizielle Position der Bundesrepublik in der Zeit der Teilung gewesen, dass das Deutsche Reich weiter existiert. Es ist nicht untergegangen im Mai 1945. Offizielle Rechtsauffassung, das Deutsche Reich besteht fort und ist mehr oder minder teilidentisch mit der Bundesrepublik Deutschland.
Um die DDR sozusagen für nichtig zu erklären.
Und das, um die DDR zu delegitimieren, um zu sagen, die Bundesrepublik ist eigentlich das legitime Gesamtdeutschland, wo immer die Grenzen liegen, 1937 oder wo auch immer. Ja. Und das Ganze wurde noch mal schwieriger, als Willy Brandt seine berühmte Ostpolitik machte und dann ja mit den entsprechenden Verträgen die DDR anerkannt hat. Und darauf hat das Bundesverfassungsgericht im Jahr 1973 mit einem Urteil reagiert, das von den Reichsbürgern sozusagen als kanonischer Text zitiert wird, in dem das Bundesverfassungsgericht sagte, Willy Brandt 1973, das Deutsche Reich ist noch da. Die Bundesrepublik Deutschland ist mit ihm nur teilidentisch und es schwebt sozusagen handlungsunfähig aber über Gesamtdeutschland, wobei nicht so klar war, wie groß dieses Gesamtdeutschland ist, umfasst es die DDR oder vielleicht sogar noch Gebiete jenseits der Oder und Neiße, das war nicht so klar. Und dieses Urteil wird von den Reichsbürgern sozusagen als ihr großer Referenztext benutzt.
Das ist aber so Teil der historischen Herleitung, die Sie auch in Ihrem Buch sehr anschaulich betreiben. Es wird aber auch immer sehr deutlich, dass wenn Reichsbürger heute sich so einzelne Zeilen irgendwo herauspicken, dass das oft ja geprägt ist von sehr viel juristischem Unverstand, dass die oft nicht verstehen, was sie da eigentlich zitieren, es falsch begreifen und gleichzeitig ja aber sehr penibel darauf bedacht sind, selber wahnsinnig juristisch klingen zu wollen. Das gibt dann oft sprachliche Unfälle und Sie bezeichnen das als Juradadaismus. Was ist das für eine Faszination von Reichsbürgern für Jura?
Also jedenfalls sind die Reichsbürger auf eine laienhafte Weise vom Recht fasziniert, ohne dass sie vom Recht als professionelle Juristen irgendwas verstehen würden. Das ist das Phänomen. Ja? Deswegen fällt es aus einer professionell juristischen Sicht normalerweise relativ einfach, Reichsbürgertexte sozusagen zu dekonstruieren und zu sagen, ja, Moment mal, das ist doch nicht logisch. Wenn ihr A sagt, müsst ihr auch B sagen. Der Reichsbürger glaubt nicht an die Logik, dass wer A sagt, auch B sagen muss. Der kombiniert, der ist sozusagen postmodern, der greift sich hier mal was raus und da mal was raus, da gibt's Bundesverfassungsgerichts, da gibt's schräge englische Gesetze von aus dem 17. Jahrhundert, das wird alles irgendwie zusammengerührt und das wird ungerührt in solche Texte hineingeschrieben. Das kann man natürlich jetzt auf einer oberflächlichen Ebene einfach belächeln, kann sagen, meine Güte, die Leute haben keine Ahnung, die sollen mal Jura studieren. Das ist aber nicht das, was die Reichsbürger interessant macht. Die wollen ja nicht Jura studieren, sondern die behaupten ja, sie sind die eigentlichen Juristen.
Sie erfinden das eigentliche Recht.
Sie erfinden das eigentliche, imaginäre, eigene Recht. Und dafür sind Sie jetzt die Experten. Und die offiziellen Juristen sind natürlich Funktionäre dieser BRD GmbH. Also ich als Staatsrechtsprofessor bin sozusagen die Inkarnation eines solchen Funktionärs, die eigentlich sozusagen diese Elite, dieses Elitenprodukt Bundesrepublik betreiben, während Sie das eigentliche, das Reich.
Genauso gehört natürlich zur juristischen Elite auch das Bundesverfassungsgericht. Und da kriegt man ja fast einen Knoten in den Kopf, dass dann Reichsbürger sich auf Zeilen des Bundesverfassungsgerichtes, das sie ja für nicht existent halten, berufen, um damit zu begründen, dass die Republik nicht existiert.
Das ist eine der interessanten, hübschen Widersprüche der Reichsbürger, dass sie sich berufen auf manche sozusagen amtlichen Äußerungen aus der Bundesrepublik, der sie gleichzeitig ja die legitime Existenz absprechen. Ne? Das zeigt aber genau dieses Phänomen. Also man ist sozusagen fasziniert in diesen Reichsbürgerkreisen vom Recht, dass man gleichzeitig ja delegitimieren möchte, kommt aber von diesem Recht irgendwie auch nicht los. Ja? Deswegen nennen wir es an einer Stelle in unserem Buch auch eine Art juristische Laiensekte. Leute, die sozusagen vom Recht umgetrieben sind, auch deswegen, weil sie im Recht die Macht vermuten. Also die Reichsbürger sehen, Recht ist Macht. Recht ist eine Machtressource. Wer juristisch argumentieren kann, ist mächtig. Und das möchten die Reichsbürger selber sein, ohne dass sie ja reale Macht hätten.
Das ist ja einer ihrer Erklärungsversuche, wie überhaupt Menschen zum Reichsbürgertum gelangen, dass es da um Macht und Ohnmacht geht. Darauf kommen wir gleich noch. Mich interessiert noch, neben dieser Fixierung aufs Recht, gibt es ja auch noch diese Fixierung auf den Staat. Auch wiederum auf einen Staat, den es angeblich gar nicht gibt und trotzdem, ja, dringen die da rein. Sie wollen gerne Staatsämter haben. Sie lieben irgendwie Uniformen oder was ist das? Ich möchte es nicht lächerlich machen, auch wenn es immer so ein bisschen lächerlich klingt, aber was ist das auch für eine Begeisterung für den Staat?
Ja, also die Reichsbürger sind auf eine besondere Weise von Ordnung fasziniert. Nur erfinden sie eben ihre eigene Ordnung. Deswegen finden wir in Reichsbürgerkreisen teilweise ja auch diese Gründung eigener Staaten, eigener Gemeinwesen, bis dass Leute auf ihrem eigenen Grundstück sozusagen ihre Selbstrepublik ausüben, die nur einen Bürger hat.
Mit gelber Farbe
um den Grundstückrand die Grenze gezogen. Mit der Waffe zu verteidigen gegen die Sicherheitskräfte dieser BRD GmbH.
Ja, aber ja nicht nur möglicherweise. Dieser Mord, den Sie anfangs erwähnten im Jahr 2016, das war ja genau so ein Mann. Der hat mit gelber Farbe sein Grundstück markiert und hat beschlossen, dass sei sein eigener Staat. Er hatte legalerweise 30 Schusswaffen. Die sollten ihm dann weggenommen werden, weil den Behörden dämmerte, mit dem stimmt was nicht. Und er hat sich mit diesen Waffen gewehrt. Also da kippt es dann ja doch sehr schnell.
Ja, also wir haben eben in einem Teil der Szene eine hohe Gewaltbereitschaft, teilweise sind Waffen da. Eher typisch ist dieser Fall, den Sie jetzt gerade schildern, das war Wolfgang Plan. Das ist ja der Polizistenmord von Georgensgmünd 2016, wo das Ganze im Grunde für die Öffentlichkeit ernsthaft als Problem erkennbar wurde. Das ist aber ja natürlich weit entfernt jetzt von der Putschistentruppe von Prinz Reuß. Also diese Leute wollen nicht die Bundesrepublik übernehmen, sondern die Leute sagen, diese Bundesrepublik gibt's gar nicht. Ich bin in meinem eigenen Gemeinwesen, ich will in Ruhe gelassen werden.
Aber trotzdem ja sehr gewaltbereit, offensichtlich.
Auch gewaltbereit natürlich in der Wahrnehmung, dass dann sozusagen von außen in dieses autonome Gemeinwesen jetzt diese illegitime Herrschaft eindringt.
Aber diese Leute sind relativ schlecht vernetzt, wenn ich das richtig. Also die kommunizieren miteinander, aber schmieden relativ selten Pläne oder bilden feste Gruppen. Habe ich das richtig verstanden?
Also die Szene ist halt insgesamt sehr heterogen. Man muss sehen, das sind so irgendwie, die Verfassungsschutzbehörden gehen von ungefähr 23.000 Leuten aus. Die meisten dieser 23.000 Leute sind nicht in irgendwelchen festeren Strukturen unterwegs, sondern die kommunizieren im Internet, die informieren sich angeblich über sozusagen über solche Rechtstexte und setzen sich ein besonderes Weltbild zusammen. Nur ein sehr kleiner Teil ist wirklich in organisierten Strukturen. Natürlich nehmen Journalisten lieber die organisierten Strukturen auch wahr. Ja, das ist, glaube ich, da ist die Aufmerksamkeit klar. Und wenn da noch Gewalt dazu kommt, umso mehr. Aber wenn man die ganze Szene in den Blick bekommen will, muss man, glaube ich, auch an diese vielen Einzelnen denken, die eher sich sozusagen im Stillen von der Bundesrepublik verabschieden, ohne dass die morgen sozusagen jetzt als Gewalttäter auftreten.
Meinen die überhaupt dasselbe, wenn die sagen, es existiert noch irgendein deutsches Reich?
Teilweise glaube ich nicht. Also wir haben die, die sagen, es gibt noch das Deutsche Reich. Wir haben die, die ihr eigenes Gemeinwesen gründen. Die sind dann weniger vom Deutschen Reich umgetrieben. Denken Sie, wir haben so eine größere Gruppe wie das Königreich Deutschland von Peter Fitzek. Die sind nicht in erster Linie mit dem Deutschen Reich beschäftigt, sondern mit ihrem eigenen Königreich und damit beschäftigt sozusagen, sich den rechtlichen Pflichten der Bundesrepublik zu entziehen. Also die Szene ist auch in den Begründungselementen heterogen.
Insgesamt eine sehr, sehr heterogene Bewegung, also so heterogen, dass ich mich frage, ob man überhaupt von einer Bewegung sprechen kann. Sie haben ein paar Beispiele in Ihrem Buch. Ich weiß nicht, ob das der Versuch war, eine Typologie aufzumachen. Dann ist es allerdings eine Typologie, die sehr verwirrend ist, eben weil es so heterogen ist. Also dieser Polizistenmörder Wolfgang Plan ist einer. Dann haben Sie eine komplett unbekannte Grundschullehrerin, die Frau S., die Sie auch anonym lassen, weil das halt einfach eine unbekannte Frau ist. Und dann noch Xavier Naidoo, den wir alle kennen, den Popmusiker. Eint die irgendwas?
Also sie eint die Distanz zur legitimen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland.
Aber darüber hinaus?
Also die Begründungselemente sind sehr variabel. Ich würde aber sagen, in dem Augenblick, in dem ich versuche, sehr grundlegend die Bundesrepublik zu delegitimieren und zu sagen, das ist etwas anderes, das Eigentliche liegt woanders. Das ist die Gemeinsamkeit. Ansonsten, die Beispiele, die wir nennen, sind auch weniger eine Typologie, sondern wir wollen einfach mal vorführen, wie vielfältig das sein kann und dass man eben sozusagen einen Blick dafür gewinnt, wie unterschiedlich auch diese Entfremdungsprozesse von der Bundesrepublik bei den einzelnen Leuten laufen.
Xavier Naidoo ist sicherlich für gar nichts typisch, weil er ein Promi ist und ein Promi ist eigentlich nie für irgendwas typisch. Aber ein Punkt, schreiben Sie, ist dann doch typisch, nämlich ein Mann Anfang 50. Das ist aber auch ein sehr breites Schema, ne? Mann Anfang
50. Gut, ich kann es nicht ändern. Das ist die Empirie. Die Empirie weist aus, dass die Szene überwiegend männlich ist. Also Männer über 50, also sozusagen unser Podium zum Teil jedenfalls, ist sozusagen die Zielgruppe. Das ist unvermeidlich. Das hängt damit zusammen und das macht die Besonderheit, glaube ich, auch der Szene aus. Sie ist ja radikal, aber sie ist deutlich älter als die typische Extremistenszene. Also der typische Rechtsextremist ist jünger. Der typische islamistische Extremist ist jünger. Diese Szene besteht aus Leuten, die in irgendeiner Weise schon mal im Leben ein bisschen gestanden haben und dann aus irgendwelchen häufig persönlichen Krisensituationen heraus schrittweise auf Distanz zur Bundesrepublik. Klar ist jedenfalls, dass es häufig so ist bei den Beispielen, die wir kennen, dass es diese Brüche in der Biografie gibt. Aber was ein Bruch in der Biografie ist, das kann ja auch sehr unterschiedlich sein. Also dieses Überlaufen zum Reichsbürgertum oder diese Konversion scheint ihnen einen neuen, irgendwie gesicherten Lebenskontext zu geben, den sie in ihrem alten Leben, in dieser alten Bundesrepublik sozusagen vermisst haben.
Dazu kommt vielleicht, dass sie ja manchen von denen dann auch attestieren, so ein Hang zur Selbstüberschätzung, vielleicht auch so ein teils Narzissmus, diese Überzeugung, die Welt tiefer zu durchdenken als die anderen.
Mhm. Also das spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Man kriegt ja bei den Reichsbürgern immer auch so eine Überlegenheitsfantasie. Es gehört ja auch so eine gewisse Vermessenheit dazu, zum Beispiel jetzt gerade im Bereich des Rechts, den Juristen zu erklären, dass das alles ganz anders ist. Man hat zwar eigentlich keine Ahnung, und gerade deswegen ist man in der Lage, die Welt viel besser und gründlicher zu durchdringen, während die anderen nur an der Oberfläche bleiben. Das hat auch mit dieser Faszination für Verschwörungserzählungen generell zu tun, die es in der Szene natürlich sehr stark gibt. Denn die Verschwörungserzählung ist ja immer eine große Erzählung, dass hinter den Phänomenen, die wir auf der Oberfläche wahrnehmen, finstere Mächte stehen. Und ich weiß es, ich kann es erklären. Ja? Die anderen sind sogenannte Schlafschafe, wie die da gerne heißen bei den Reichsbürgern. Die verstehen gar nichts. Ich aber habe es erkannt. Da sind finstere Mächte am Werk.
Darauf sind wir jetzt noch gar nicht gekommen, dass da oft eine Melange an den aberwitzigsten, auch unterschiedlichsten und auch widersprüchlichsten Verschwörungstheorien existiert, bis hin zu wirklich diesem Klischee einer Verschwörungstheorie, dass Politiker reptiloide Außerirdische seien, die gar keine Menschen seien. Sie haben das vorhin schon gesagt, es geht ja um Macht und um Ohnmacht. Also dieses Ohnmachtsgefühl vielleicht auch gegenüber realen Juristen, was sicherlich jeder Nicht-Jurist kennt, dass man da irgendwie nicht so richtig gut mitreden kann. Mhm. Und auch ein Ohnmachtsgefühl, das vielleicht durch diese biografischen Brüche entsteht. Das versuchen die jetzt, schreiben sie, zu wandeln in Ermächtigungsfantasien. Wie funktioniert das?
Ja, die Reichsbürger nehmen das Recht als Machtressource sehr ernst. Also das, was im Alltag jeder Nichtjurist kennt, nämlich dieses Gefühl, da ist Recht, das hat Macht über mich, aber ich verstehe es nicht ganz. Ich muss mich an Experten halten, ja, die dann wie Anwälte häufig ja auch noch unter Verdacht stehen, dann möglicherweise die Interessen einiger Seiten eher zu bedienen. All das ist etwas, was laienhafte Erfahrung mit dem Recht durchaus kennzeichnet. Ja, auch die Erfahrung, dass das komplex, teilweise unverständlich ist oder man Fachleute braucht, die es erläutern, ist den Laien häufig nicht unbekannt. Und diese laienhafte Ohnmachtserfahrung mit dem Recht, die kehren die Reichsbürger jetzt um, indem sie sozusagen für sich selbst ihre eigene Rechtsordnung imaginieren und sagen, dafür bin ich jetzt der Experte. Ich habe jetzt die Macht und ich erkläre jetzt diesen Juristen, dass ihr Recht gar nicht gilt. Mhm. Und das ist natürlich eine große Fantasie von Macht, die da drin steckt.
Jetzt wird es im Laufe dieser Stunde auch noch darum gehen, wie anfällig Menschen, die in Sicherheitsbehörden arbeiten, für diese Strömungen sind, für Extremismus sind und dass man da hart durchgreifen sollte und Menschen, die vielleicht sogar von Amts wegen eine Waffe tragen dürfen, nicht länger in ihrer Funktion lassen sollte, wenn sie solchen Ideologien anhängen. Das ist, glaube ich, relativ klar. Wenn wir uns aber mal all diese in Anführungsstrichen normalen bürgerlichen Reichsbürger angucken, da schreiben sie, weder sich über die lustig zu machen ist irgendwie sonderlich hilfreich, noch sie für irgendwie pathologisch, irgendwie psychisch krank zu erklären ist hilfreich. Ja, und eigentlich ja hilft auch das Strafrecht im Zweifelsfall nicht mal so richtig. Eigentlich hatte ich den Eindruck beim Lesen Ihres Buches, wir müssten versuchen, denen irgendwie die Bundesrepublik doch wieder schmackhaft zu machen. Aber wie?
Das ist die große Preisfrage. Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach erstmal zu sehen, dass es nicht so leicht ist, diesen Leuten die Bundesrepublik wieder schmackhaft zu machen, dass sie da sind, dass sie nicht weggehen und dass sie dieses große Gefühl der Distanz zur Bundesrepublik haben. Und das ist etwas, was ich in der Tendenz bedrohlicher fast finde als diese offene Gewaltsamkeit, weil mit offener Gewaltsamkeit können Sicherheitsbehörden umgehen, das kennen wir aus vielen Bereichen. Dieses Schleichende, das ganze System sozusagen delegitimierende, nicht mehr anerkennende, das ist eine Form von Distanz und langsamer Auswanderung aus der Bundesrepublik, sozusagen innere Immigration, die auf die Dauer, glaube ich, für das System viel gefährlicher ist. Und da ist es nicht so einfach auch, was könnte die Pädagogik sein? Also ich glaube, das Wichtigste, was man erstmal wahrnehmen muss, ist, diese Szene tatsächlich wahrnehmen, so wie sie ist. Also das fängt an sozusagen, also die Bewältigung fängt mit dem Betrachten der Wirklichkeit an. Und dieses Betrachten der Wirklichkeit, damit haben wir große Schwierigkeiten, deswegen machen wir das schnell lächerlich oder wir sagen, ja, das sind alles Rechtsextremisten, weil das ist auch viel einfacher. Weil Rechtsextremisten wissen wir, was wir zu tun haben. Ja? Einsperren, Polizeiarbeit. Ne? Ja,
das also betonen Sie mehrfach in Ihrem Buch. Warum ist es falsch, Reichsbürger pauschal für Rechtsextremisten zu halten?
Weil sie es pauschal nicht sind. Also es ist nur ein Teil der Szene, wahrscheinlich sogar ein relativ kleiner Teil, der diesem harten Rechtsextremismus angehört oder enge Verbindungen zu ihm hat. Die Verfassungsschutzbehörden schätzen 5%. Selbst wenn wir noch ein bisschen was zugeben wegen der Unsicherheit von solchen Begriffsbestimmungen, ist klar, der größte Teil dieser Szene ist keine Rechtsextremismus. rechts sind keine Rechtsextremisten. Mhm. Trotzdem sind sie natürlich keine sind sie Demokratiefeinde und trotzdem sind sie ein großes Problem.
Ja. Wir glauben ja auch oft nicht, dass das Nazireich weiter besteht, sondern das ist dann bei denen die Weimarer Republik und das Kaiserreich.
Das ist sehr wichtig. Also dieses Deutsche Reich, dessen Fortbestehen sie haben, deswegen glauben sie ja sozusagen, sie sind die Fortsetzung der Juristen der alten Bundesrepublik. Das Deutsche Reich besteht fort. So wie die Juristen nach 1945 erzählt haben. Nicht das Dritte Reich besteht fort. Und man findet auch in Reichsbürgertexten ganz selten irgendeinen positiven Bezug aufs Dritte Reich. Also sehr viel Bezug ist auf das Deutsche Reich von 1871. Also wenn überhaupt, ist es meistens das Kaiserreich.
Ja, und deswegen schreiben Sie also, wir sollten sie weder pauschal zu Rechtsextremisten erklären, noch sollten wir sie pathologisieren, noch uns lächerlich über sie machen, weil das diene eigentlich nur unserer eigenen Selbstberuhigung. Auch darin, das ist auch wieder so ein gedanklicher Dreh bei Ihnen, auch darin zeige sich eigentlich die Ohnmacht der Mehrheit.
Ja, also die Mehrheit steht dem Ganzen natürlich irgendwie fassungslos gegenüber und diese Ohnmacht will sie irgendwie verarbeiten. Und die einfachste Form, Ohnmacht zu verarbeiten, ist natürlich, das Ganze als lächerlich zu machen, zu sagen, das sind eigentlich Figuren am Rande des Pathologischen, also ein Fall für den Psychiater, nicht für die Gesellschaft. Ne? Oder aber, dritte Beruhigungsform, Rechtsextremisten. Da wissen wir auch, was wir haben. Ich glaube, es ist viel beunruhigender und man muss aushalten, dass es so beunruhigend ist. Man muss aushalten, hinzugucken und dann erst kann der Moment beginnen, wo man sich überlegen kann, mit welchen pädagogischen Strategien, Aussteigerprogramme für Reichsbürger und Ähnliches man wirklich was machen kann.
Der Staatsrechtsprofessor Christoph Schönberger hat zusammen mit Sophie Schönberger das Buch geschrieben, Die Reichsbürger, Ermächtigungsversuche einer gespenstischen Bewegung. Ich danke Ihnen sehr.
Vielen Dank.
Die Lesart heute aus dem Grillo-Theater in Essen. Ja, Jens Dirksen, Kulturchef der WAZ, gerade war ja der Kölner Staatsrechtsprofessor Christoph Schönberger zu Gast mit seinem Buch Die Reichsbürger. Jetzt reden wir gleich als zweites über den Sammelband Staatsgewalt, wie rechtsradikale Netzwerke die Sicherheitsbehörden unterwandern. Ein Sammelband von Heike Kleffner und Matthias Meissner. Wenn wir mal diese beiden Bücher vergleichen, das eine behandelt wirklich so einen Spezialfall von Extremismus, das andere ein deutlich eine breitere Überschau und das eine ist eben ein Buch von zwei Menschen, die es gemeinsam geschrieben haben. Das andere ist ein großer Sammelband, also auch formal schon mal sehr unterschiedlich. Wie haben Sie diese Bücher gelesen? Können Sie mal beschreiben, wie unterschiedlich die sind, wie die sich ergänzen, wie die sich abgrenzen?
Ja, also ich habe bei dem Buch über die Reichsbürger halt sehr viel auch historisch gelernt, was mir vollkommen neu war, angefangen bei der Berufung auf das Kaiserreich und die Weimarer Republik und nicht auf das Nazireich, bis hin zu der Tatsache, dass es ein ehemaliger Reichsbahner der DDR war, ausgerechnet, der sozusagen auch eine große Rolle da gespielt hat. Auch das wieder ein etwas skurriler Aspekt. Aber also ich habe, glaube ich, wirklich gelernt, diese Bewegung, die eigentlich gar keine richtige ist, genauer einzuschätzen. Ich habe das verstanden, dass die Putschisten um diesen Prinzen Reuß ein Ausnahme- und Sonderfall waren, weil die sich ja tatsächlich eng zusammengeschlossen haben und konkrete Putschpläne geschmiedet haben. Also ich hatte sozusagen doch das Gefühl, sozusagen einen Teil dieser Szene begriffen zu haben in seinem historischen Gewordensein und auch in seinem Gefährdungspotenzial.
Das ist das eine Buch. Und das andere Buch ist ja ganz anders geschrieben, auch
genau,
dadurch, dass ein Sammelband.
Genau, es wirft vielfältige Perspektiven. Und in der Regel ist es erschreckend. Ich bin kein Fachmann, was Rechtsextremismus angeht. Und schon gar nicht habe ich Bescheid gewusst über den Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden. Mich haben die Fälle, von denen ich da gelesen habe, die konkreten Fälle über das, was wir schon kennen, über die Frankfurter Polizeichats und es hat ja auch hier in Nordrhein-Westfalen in Mülheim rechtsextreme Polizeichats gegeben, in Münster. Aber es gab eben in Norddeutschland noch ein viel extremeres Beispiel, wie ich fand. Und dieses Buch hat eben sehr viel verschiedene Perspektiven. Aber da habe ich konkreter eine Ahnung für Handlungsmöglichkeiten bekommen.
Und zu diesem Buch, zu dem springen wir jetzt, zu diesem zweiten. Und ich muss Ihnen sagen, wir springen heute ein paar Mal sowohl zeitlich als auch räumlich, weil wir haben natürlich die Herausgeber eingeladen, da hat uns aber die Deutsche Bahn Strich durch die Rechnung gemacht. Unser zweiter Gast sitzt also schon den ganzen Tag im Zug und der sitzt immer noch da drin und der wird hier nicht mehr ankommen im Grillo-Theater in Essen. Ich werde ihn deswegen später in der Ferne im Studio treffen und das schneiden wir dann rein. Mögen Sie ihm kurz aus der Ferne applaudieren? Matthias Meissner, ja, das ist Ihr Applaus, der Applaus aus dem Essener Grillo-Theater, während wir beide jetzt hier tags drauf im Studio sitzen. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Dieser Sammelband, den Sie, Matthias Meissner, gemeinsam mit Heike Kleffner herausgegeben haben, der heißt Staatsgewalt, wie rechtsradikale Netzwerke die Sicherheitsbehörden unterwandern. Ja, normalerweise, wenn in Sicherheitsbehörden rechtsextreme Chatgruppen zum Beispiel auffliegen, wenn Verfassungsschützer nicht so genau hingucken, wenn Bundeswehrangehörige Waffen horten für den Tag X, dann hören wir ja oft, das sind Einzelfälle, das sind schwarze Schafe. Warum halten Sie das für nicht glaubwürdig, diese Einzelfallbehauptung?
Also unser neues Buch hat ja einen Vorgängerband, den wir 2019 veröffentlicht haben, Heike Kleffner und ich, Extreme Sicherheit, wo wir das Thema auch schon mal aufgegriffen haben. In diesem Buch damals, ebenso wie in dem heute, hat Seda Başayıldız das Vorwort geschrieben, die Frankfurter Rechtsanwältin, die vom NSU 2.0 bedroht ist. Und sie schrieb schon 2019, wer immer noch von Einzelfällen spricht heute, hat nichts verstanden. Und das kann ich nur unterstreichen, diese Einzelfallthese, von der die Verantwortlichen in der Politik nicht wirklich loskommen, die trifft das Problem nicht, die verharmlost das Problem.
Die These Ihres Buches, die geht darüber ja aber noch hinaus. Sie argumentieren ja nicht nur, das sind keine Einzelfälle, sondern das sind Netzwerke, rechtsradikale Netzwerke, die die Behörden unterwandern, gezielt und systematisch unterwandern?
Ich denke schon. Man kann das festmachen, zum Beispiel am Agieren der AfD, die ganz gezielt ihre Mitglieder, ihre Funktionäre auffordert, in die Polizei zu gehen oder umgekehrt Polizistinnen und Polizisten, Bundeswehrsoldatinnen und Bundeswehrsoldaten auffordert, sich der AfD anzuschließen. Die Gewerkschaft der Polizei hat dazu einen Unvereinbarkeitsbeschluss festgelegt, aber das hilft natürlich nicht in Gänze, um das Problem in den Griff zu bekommen.
Und tatsächlich, es gäbe ja noch eine weitere Sicherheitsbehörde, die könnte dabei vielleicht helfen und hat sich dafür auch ins Spiel gebracht. Der Verfassungsschutz unter dem aktuellen Präsidenten Thomas Haldenwang, der nennt seine Behörde ein Frühwarnsystem und hat auch vorgeschlagen, standardmäßig zum Beispiel Menschen zu bewerten, die sich bei der Polizei bewerben. Was ist das für eine Idee?
Ich habe dazu mal etwas zugespitzt gesagt, der Verfassungsschutz ist eher ein Spätwarnsystem. Ich glaube, er gibt in der Regel nur das zu, was ohnehin bekannt ist. Er hat inzwischen zwei Lagebilder zu dem Thema veröffentlicht, aber da stehen auch viele Dinge drin, die bekannt geworden sind, weil in den Behörden Leute aufmerksam gemacht haben auf Skandale oder weil es journalistische Recherchen gab oder auch antifaschistische Recherchen.
Aber immerhin, es gibt jetzt diese beiden Lagebilder zu Extremisten in den Sicherheitsbehörden und das ist ja durchaus eine neue Sache.
Das ist definitiv eine neue Sache. Es gibt auch einen ganz vorsichtigen Kulturwandel, das will ich nicht bestreiten. Es wird durchaus ernst genommen im Bundesamt für Verfassungsschutz und auch in den Landesämtern, was da auch an journalistischen Recherchen zutage tritt. Aber ich bleibe bei der Einschätzung, es geschieht alles viel zu langsam und bekannt wird über diese Lageberichte meist nur die Spitze des Eisbergs.
Jetzt hatte ich auch nicht nur grundsätzlich nach diesem Frühwarnsystem in Anführungsstrichen gefragt, sondern eben auch nach diesem konkreten Vorschlag, zum Beispiel Bewerberinnen, Bewerber bei der Polizei zu bewerten durch den Verfassungsschutz. Auch dazu gibt es ja kritische Stimmen in Ihrem Buch. Warum?
Also grundsätzlich finde ich, wer an unsere Demokratie glaubt, muss auch glauben an eine Reform der Polizei, muss glauben an eine Reform der Bundeswehr. Beim Verfassungsschutz ist es ein bisschen komplizierter. Es ist eine auch skandalbelastete Behörde selbst, man kann das ganz schön beschreiben, am früheren Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen, der ja nicht so völlig anders ist gegenüber heute und der dennoch auf dem Weg zum lupenreinen Rechtsextremisten inzwischen ist.
Und der ja, also man muss diese Geschichte vielleicht nochmal kurz sich in Erinnerung rufen, ne? Als der NSU sich selbst enttarnt hat, wohlgemerkt nicht aufgedeckt wurde, sich selbst enttarnt hat, da sind dann ja auch Verstrickungen teilweise und reihenweise Fehler der verschiedenen Verfassungsschutzbehörden aufgeflogen. Es sind reihenweise Behördenchefs ausgetauscht worden und auf Bundesebene sollte eben just Hans-Georg Maaßen eigentlich aufräumen. Mittlerweile erzählt er selber ins Rechtsradikale reichende Verschwörungstheorien. Jetzt haben wir aber eben mit Thomas Haldenwang einen, der deutlich strenger auf Rechtsextremismus guckt. Meine Frage wäre, ist damit aus Ihrer Sicht jetzt beim Verfassungsschutz alles in Ordnung oder zeigt gerade dieser Kurswechsel, wie problematisch das ist, dass ein politischer Beamter, der ja nach Belieben ausgetauscht werden kann, die Richtung einer Behörde derartig drehen kann.
Natürlich spielt es eine Rolle, was haben wir für eine Koalition in Berlin, was für eine Regierungskoalition gibt es. Natürlich spielt es eine Rolle, wer führt eine Behörde. Und wie gesagt, es gibt ein Anzeichen für einen Kulturwandel. Haldenwang setzt sich auch auf Podien und diskutiert und kommt ins Gespräch. Insofern gibt es durchaus eine Veränderung. Aber dieser Grundkonsens, den es in vielen Sicherheitsbehörden gibt, dass Nestbeschmutzer nicht gelitten sind, sondern sie werden dann oft kritisiert, wenn Vorfälle aufgedeckt werden oder auf Vorfälle hingewiesen wird. Das kann auch der Verfassungsschutz nicht mit links sofort ändern.
Matthias Meister, vielen Dank erstmal bis hierher. Wir wollen uns jetzt eine Sicherheitsbehörde, mit der wir im Alltag alle am meisten zu tun haben, genauer angucken, die Polizei nämlich. Und deswegen machen wir jetzt nochmal wieder kurz einen kleinen Sprung. Ich habe vorhin angekündigt, wir werden heute ein paar Mal springen. Wir sind jetzt zurück im Grillo-Theater in Essen, weil eben unser Gast hier nicht es hergeschafft hat. Aber es hat ein anderer spontan zugesagt, ein Beitragender dieses Sammelbandes. Er hat gesagt, okay, wenn ihr wollt, ich komme vorbei. Und wir wollten natürlich. Herzlich willkommen, Steven Anpalagan. Steven Anpalagan ist Journalist, er ist Lehrbeauftragter an der Polizeihochschule NRW, der lehrt dort interkulturelle Kompetenz. Ja, und Herr Anpalagan, Ihr Text, der heißt Das Märchen vom Spiegelbild, und Sie wenden sich da ganz ausdrücklich gegen diese Annahme, die Polizei sei irgendwie ein Spiegelbild der Gesellschaft. Ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht?
Ich bin ja auch Theologe.
Das auch noch, ja. Wollte ich Sie später noch fragen, wie man dann zu so einer Karriere kommt.
Ja, meine Antwort beginnt also mit ich glaube nicht.
Sie glauben nicht, das ist eine gute oder eine schlechte Nachricht?
Das ist keine gute Nachricht. Es heißt häufig, wenn solche spektakulären Fälle öffentlich werden von Rechtsextremismus oder rechten Polizeichats oder Polizeigewalt, diese seien Einzelfälle. Es heißt auch, Mai, kommt halt vor, denn die Polizei ist ja ein Spiegelbild der Gesellschaft, und wo es halt Rechtsextremismus in der Gesellschaft gibt, gibt es die halt nun mal auch in der Polizei. Beides stimmt nicht. Auf das Erstere kommen wir gleich, und das Zweite, das ist ja das, worauf Ihre Frage abzielt. Ein Querschnitt, ein Durchschnitt, ein Spiegelbild der Gesellschaft wäre, wenn Sie jetzt in der Essener Innenstadt 100 Leute wahllos aus der Menschenmenge ziehen und ihnen eine Uniform und eine Waffe verleihen würden. Da wären Säuglinge dabei, da wären Rentner dabei, da wären Schwerbehinderte dabei, da wären Kriminelle dabei, da wären Menschen ohne Schulabschluss dabei, da wären Ausländer dabei, da wären Menschen dabei, die sich hier in diesem Land illegal aufhalten. Das ist ein Querschnitt der Gesellschaft.
Deswegen habe ich die Frage durchaus ernst gemeint, ob es eine gute Nachricht ist, dass genau, zum Beispiel Kriminelle hoffentlich dann da nicht dabei sind.
Und jetzt muss man ja sagen, hofft man, dass in der Polizei ein Rekrutierungsprozess existiert, wo Menschen ausgewählt werden, wo nicht jeder mitmachen darf. Von daher wundert mich, wenn Polizeifunktionäre, Innenminister und Polizeiführungskräfte vom Spiegelbild in der Gesellschaft sprechen. Denn, und jetzt ist das, worum es überhaupt geht. Ich hoffe, dass die Polizei in weiten Teilen nicht rassistisch ist oder extremistisch oder antisemitisch. Und wenn wir, und das habe ich in meinem Beitrag getan, also Bevölkerungsstudien, gesellschaftliche Studien zum Extremismus in der Mitte der Gesellschaft anschauen, wie beispielsweise die Mitte-Studien, dann ist es schon durchaus beunruhigend in einer Zeit, in der 20% beispielsweise AfD wählen oder extremistische Ansichten vertreten. Ich hoffe sehr, dass das nicht ein Spiegelbild davon ist,
wie die Polizei ist. Sie betonen das so, wissen Sie es nicht?
Man könnte es herausfinden, relativ einfach. Die wissenschaftlichen Methoden sind ja da. Man kann befragen, soziologische Studien machen, Fallbeispiele, man kann Wissenschaftler mitlaufen lassen, man kann sich diese Organisation ganz genau anschauen. Aus unerfindlichen Gründen hat man in den vergangenen 70 Jahren darauf verzichtet, die Polizei näher zu untersuchen. Und wann immer ein Vorstoß gemacht wurde, sich beispielsweise die rassistischen Tendenzen der Polizei anzuschauen durch beispielsweise eine Studie, habe ich die Zitate mehrerer Innenminister im Ohr, die öffentlich gesagt haben, nicht mit mir, und die nicht öffentlich gesagt haben, nur über meine Leiche.
Horst Seehofer ist damit sehr bekannt geworden, dass er eine Rassismusstudie in der Polizei nicht wollte. Der ist ja aber nun schon eine ganze Weile nicht mehr Innenminister und ein paar Studien hat es dann ja doch gegeben. Da unterschlagen Sie jetzt ein bisschen. Sie zitieren ja selber Studien in Ihrem Artikel, den Sie für dieses Buch geschrieben haben. Was ist denn da rausgekommen?
Es hat eine Studie gegeben, nach sehr viel hin und her. Diese Studie hat auch damit zu tun, dass es immer schwieriger wurde, diesen Punkt der Einzelfälle aufrechtzuerhalten. Und mindestens eine Gewerkschaft hat sehr darauf gedrängt, der Bund der Kriminalbeamten. Und es gibt eine Studie, die heißt Megawo, die gar nicht so weit weg ist und auch angelehnt ist an diese sogenannten Mitte-Studien. Es ist nämlich eine Einstellungsstudie und eine Frage der politischen Haltung und der Einstellung zu bestimmten gesellschaftlichen Phänomenen. Und weil beides relativ gut miteinander vergleichbar ist, und da kommen wir jetzt wieder auf Ihre Frage zurück vom Anfang.
Zum Spiegelbild der Gesellschaft.
Kann man sich die Frage stellen, ist die Polizei tatsächlich ein Spiegelbild der Gesellschaft oder steht sie nicht tatsächlich viel besser da, was bestimmte Ressentiments oder extremistische Einstellungen
angeht? Jetzt bauen Sie die Fallhöhe auf.
Ja, ja.
Sagen Sie uns, was ist.
Tatsächlich stellt sich heraus, dass in manchen Bereichen die Polizei, und das ist jetzt der Punkt, der so wahnsinnig ist, schlechter abschneidet als die Gesamtbevölkerung. Wenn Sie also diese Megawo-Studie vergleichen mit beispielsweise der Mitte-Studie, die Soziologen alle 2 Jahre erstellen, dann werden Sie feststellen, in manchen Teilbereichen, insbesondere bei Ressentiments, bei Sozialdarwinismus, in manchen Fällen des Sexismus, schneiden die Polizistinnen und Polizisten, die da freiwillig mitgemacht haben, schlechter ab.
Das Problem ist, wie ich in diesem Buch und auch in Ihrem Text lerne, dass es so wahnsinnig wenig Zahlen überhaupt insgesamt gibt. Es gibt so viele Dinge, über die erstaunlicherweise keine Statistiken erhoben werden. Also wie viele Menschen sterben bei Polizeieinsätzen jedes Jahr? Wie viele Polizistinnen und Polizisten sind wegen rassistischer Straftaten verurteilt worden? All diese Zahlen sind unglaublich schwierig zu erheben und es ist sehr schwer ranzukommen.
In Deutschland?
In Deutschland.
In anderen Ländern
sagt Herr Dirksen völlig zu Recht, in Deutschland. Jetzt haben wir da so eine Kettenreaktion. Es gibt diese Zahlen nicht. Und deswegen wird, wenn jemand einen Verdacht äußert, gesagt, das ist ja jetzt ein Generalverdacht, weil du hast ja gar keine Zahlen für deinen Verdacht. Sie unterrichten an der Polizeihochschule. Wie gehen Sie damit um, wenn Sie über diese Probleme reden wollen? Und wie gehen auch diese Polizeischülerinnen und Polizeischüler mit Ihnen um? Sagen die auch, jetzt kommt der schon wieder? Oder gibt es einen Generationenwechsel vielleicht auch?
Das ist eigentlich eine der hoffnungsvollsten und positivsten Dinge, die ich erzählen kann in meiner Beschäftigung mit diesem Thema. Die jungen Leute, die heute zur Polizei gehen, sind andere als die, die vor 20, 30, 40 Jahren diesen Dienst angetreten sind. Es sind viel mehr Frauen. Es sind Menschen aus einer viel pluraleren, vielfältigeren Gesellschaft. Es sind Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Es sind ganz, ganz häufig, und diese Abfrage mache ich jedes Mal, wenn ich einen neuen Kurs beginne, ich frage, warum habt ihr euch für diesen Polizeiberuf entschieden? Warum seid ihr Polizeianwärter? Und fast immer lautet die Antwort: Ich habe geschwankt zwischen Sozialarbeiter und Polizist und habe mich für die Polizei entschieden, aus unterschiedlichen Gründen. Was damit mitschwingt ist, ich begreife diesen Beruf als einen sozialen Beruf. Ich will in einem sozialen Beruf arbeiten, ich will Menschen helfen und ich will dieser Gesellschaft was Positives hinzufügen oder sie positiv beeinflussen. Also die jungen Leute, die sich zur Polizei hinwenden, die sind eine große Hoffnung. Was keine große Hoffnung ist, dass dieselben jungen Leute irgendwann in eine Polizeiorganisation hineinkommen, wo sie in der praktischen Ausbildung beispielsweise auf einen sogenannten Bärenführer treffen, also einen Polizeiführer, einen Polizeileiter, der, so ist es häufig bezeugt, sagt, weißt du was, den ganzen Käse von der Uni, den lässt du mal, ich zeig dir mal, wie es geht. Und dann werden sie inkorporiert in eine bestehende Organisation, die häufig intransparent agiert, wo häufig Aufsicht als Misstrauensvotum zu Recht verstanden wird. Es gibt einen Fall aus Güstrow, wo ein offensichtlich rechtsradikaler, dem Neonazismus zugewandter Polizist regelmäßig in seinen Neonazi-Klamotten auf die Wache kommt. Und dann nimmt den keiner beiseite und sagt, hör mal, das hört jetzt auf, sondern der wird auch noch zum Polizeihauptkommissar befördert. Von der Führung, die in mehrerlei Hinsicht von Kollegen Hinweise bekommen hat. Da sehen wir diese Kultur, Das ist das Problem.
Was sich da ändern müsste und wie vielleicht auch das Disziplinarrecht geändert werden müsste, beziehungsweise wird ja gerade geändert, ob das schon was taugt, das will ich dann auch noch gleich genauer wissen. Vielen Dank, Steven Antalagan, für den Besuch hier in der Lesart. Dankeschön. So, Herr Meissner, jetzt bin ich wieder bei Ihnen, weil das ist ja eine spannende Frage, die Herr Antalagan da gerade aufgeworfen hat. Diese Frage nach der Kultur innerhalb der Polizei, also dass selbst Rechtsradikale, sogar rechtsextreme Polizisten nicht unbedingt mit Gegenwind auf dem Revier rechnen müssen, auch nicht unbedingt mit Ärger durch die Führungskräfte. Was ist denn das Ergebnis all der Recherchen Ihres Sammelbandes insgesamt, wie steht's um die Selbstreinigungskräfte in deutschen Sicherheitsbehörden?
Ich will die Dramatik mal beschreiben an der Geschichte, wo Sie jetzt vielleicht sagen, hat das damit überhaupt zu tun? Sie hatten ja vor ein paar Wochen in Ihrer Veranstaltungsreihe Lesart Christina Klemm und Asha Hedayati dort. Es ging um Gewalt gegen Frauen. Und ja, was ist, wenn eine Frau, die zu Hause verprügelt ist von ihrem Mann, sich meldet bei einer Polizeidienststelle und dort mit ihren Sorgen, Ängsten und Nöten nicht beachtet wird, vielleicht sogar erfährt, dass der Polizist im Revier selbst ein Schläger ist? Und genau dieses Übertragen auf das Thema unseres Buches bedeutet, Betroffene rassistischer, antisemitischer, rechter Gewalt, die sich an die Polizei wenden, die finden dann nicht das Vertrauen oder werden völlig entmutigt in ihren Anzeigen, wenn sich herausstellt, dass die Stimmung in den Revieren auch rechts ist. Und dass es so ist, das hat schon vor vielen Jahren, 2016 war das, Martin Dulich gesagt, der Vizeregierungschef in Sachsen, SPD. Er sagt, es gibt in der Polizei eine besondere Affinität zu Pegida und auch zur AfD.
Jetzt hat Herr Antalagan vorhin auch schon gesagt, dass es sogar einzelne Fälle gibt, in denen dann rechtsextreme Polizisten, die wirklich so in Nazi-Klamotten oft auf dem Revier aufgetaucht sind, anschließend sogar noch befördert worden sind. Ist das ein falscher Chorgeist oder was ist das?
Der Chorgeist spielt sicherlich eine Rolle. Es spielt auch eine Rolle, dass Menschen, die auf solche Vorgänge hinweisen, nicht ermutigt werden, sondern wie gesagt eher stigmatisiert werden. Es spielt sicherlich eine Rolle, dass beim Disziplinarrecht die Dinge viel zu langsam in Gang kommen. Es geht viel zu viel durch, wird irgendwie als Jungsstreich abgetan und systematisch verharmlost.
Wenn Sie erleben, wie in solchen Behörden gemauert wird, gemauschelt wird und dergleichen. Wie recherchiert man da eigentlich?
Naja, was jetzt Staatsgewalt heißt, unser Buch, das ist auch irgendwie eine gewaltige Geschichte, sind fast 3 Dutzend Autorinnen und Autoren beteiligt. Wir haben versucht, als Herausgeberin und Herausgeber des Sammelbandes einfach auch versucht, ganz, ganz viel Expertenwissen zu vereinen und sicherlich es braucht dann auch Tipps, ja. Es braucht einfach auch Tipps. Es müssen Menschen in den Behörden ein Unrecht verspüren, das sie dann auch publik machen. Ich hatte mal als Anekdote vielleicht eine Begegnung mit Thomas Haldenwang und habe gesagt, naja, wichtig sind ja auch antifaschistische Recherchen. Und dann sagt er, ja, die machen aber auch Dinge, die wir nicht tun dürfen. Sicherlich haben Behörden auch Grenzen in ihrer Handlungsfähigkeit, aber diese Grenzen muss man wenigstens beschreiben und aufzeigen, um dann das Problem in Gänze zu erfassen.
Gucken wir mal auf rechtsextreme Chatgruppen. Aus dem einen Grund, weil es davon einfach mittlerweile sehr, sehr viele gibt, die aufgeflogen sind. Aus dem zweiten Grund, weil man denkt, da müsste es ja eigentlich sehr einfach sein, die Betroffenen zu sanktionieren, weil es liegt ja nur mal schwarz auf weiß vor, was sie da gepostet und geschrieben haben. Es scheint aber trotzdem sehr schwierig zu sein, einen Polizeibeamten aus dem Dienst zu entfernen, der in einer geschlossenen Chatgruppe mit Kollegen rassistische Sprüche postet. Woran liegt das?
Das liegt zum einen am Beamtenrecht. Die Beamtinnen und Beamten unterliegen da einem besonderen Schutz. Die sind nicht so, mir nichts, dir nichts, von ihrem Posten zu entfernen. Es liegt aber auch an mangelnder Konsequenz, weil am Ende doch alle zusammenstehen, weil zum Teil gesagt wird, ja, das waren geschlossene Chatgruppen, das ist ja nicht für die Öffentlichkeit gewesen, das war ein privater Austausch.
Das ist wohlgemerkt sogar ein Argument, das vor Gericht durchaus relevant ist. Warum ist das wichtig, ob das eine geschlossene Gruppe ist oder nicht?
Na, ich finde es ehrlich gesagt nicht so wichtig, wenn jemand so ein geschlossenes, juristisch ist es eine andere Frage, geschlossen rechtsextremes Weltbild bei einem Polizisten, das geht gar nicht so. Die Juristerei, das ist ja dann das nächste Thema unseres Buches, das wir jetzt nur anreißen können, ja. Aber wir haben es natürlich auch mit rechten Staatsanwälten zu tun, mit rechten Richterinnen und Richtern. Ich will hier keinen Generalverdacht, das ausdrücklich nicht. Aber wir wollen mit unserem Buch die Menschen ermuntern, die sagen, so wie jetzt darf es nicht weitergehen. Und die bereit sind, einfach auch sensibler mit diesem gravierenden gesellschaftspolitischen Problem umzugehen.
Mit dieser geschlossenen Chatgruppe ist das Problem ja vor Gericht dann teilweise auch, dass dann eben juristisch gesehen es nicht öffentlich ist und damit es nicht für Volksverhetzung reicht. Ist das Problem, dass Strafrecht, das Disziplinarrecht einfach nicht konsequent genug angewendet wird oder reicht es nicht aus? Wir hatten jetzt ja vor ein paar Tagen gerade eine Verschärfung des Disziplinarrechts.
Genau, das war ja definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Wir müssen jetzt gucken, wie das angewandt wird. Ich vermute, es kann nur auf künftige Fälle angewandt werden. Und man sieht ja zum Beispiel, ich hatte eingangs angeführt, Seda Bascha Yildiz, wie zäh und mühselig die Verfolgung der Bedrohung von ihr verlaufen, obwohl die Daten für die Bedrohung ganz offenbar aus einem Frankfurter Polizeicomputer stammen.
Und da sind einige seit 5 Jahren mittlerweile suspendiert, teilweise bei vollen Bezügen, aber es gibt noch keine Anklagen, keine Verurteilungen, zumindest nicht gegen diese Polizistinnen und Polizisten. Das heißt irgendwie, wir haben im Disziplinarrecht eine Verschärfung, von der Sie sagen, okay, die hilft schon mal. Was müsste sich denn sonst noch ändern? Ist das eine Frage von Ausbildung, vielleicht auch von Berichterstattung? Ist das eine Frage der Kultur auch in der Gesellschaft? Was wünschen Sie sich?
Ausbildung, Prävention, eine bessere Fehlerkultur. Insgesamt auch ein Erkennen der Politik, dass wir es hier mit einem dollen Problem zu tun haben und dass hier noch viel, viel mehr getan werden muss.
Am Ende solcher Recherchen, wie steht es um Ihr ganz eigenes persönliches Vertrauen in Sicherheitsbehörden?
Naja, ich bin ein optimistischer Mensch, das hat mir meine Mutter mitgegeben. Ich hoffe sehr, dass die Sicherheitsbehörden reformierbar sind. Wenn sich aber rausstellt, dass sie systematisch versagen, dann muss man auch die Frage stellen, beispielsweise beim Verfassungsschutz, brauchen wir den in dieser Form überhaupt noch?
Vielen Dank, Herr Meisner. Und jetzt springen wir nochmal zusammen zum Abschluss auf die Bühne ins Grillo-Theater. Einverstanden?
Ja. Dankeschön.
Die Lesart im Deutschlandfunk Kultur. Heute haben wir gesprochen über Reichsbürger und über rechtsextreme Netzwerke. Zum einen also über das Buch von Matthias Meisner und Heike Kleffner, Staatsgewalt, wie rechtsradikale Netzwerke die Sicherheitsbehörden unterwandern, im Herder Verlag erschienen, und von Christoph Schönberger und Sophie Schönberger, die Reichsbürger, Ermächtigungsversuche einer gespenstischen Bewegung, bei C.A. Beck erschienen. Ich danke Ihnen sehr für den Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben das Ganze vor ein paar Tagen in Grillo Theater in Essen aufgezeichnet. Wenn Sie uns jetzt hören, dann haben wir schon den 2. Dezember. Der Advent hat begonnen und deswegen gibt es jetzt noch jeden Tag bis Weihnachten was ganz Besonderes.
Adventskalender.
Guten Tag, ich bin Jan Drees, Literaturredakteur beim Deutschlandfunk, und ich verschenke dieses Jahr Coralie Bickford Smiths bibliophiles Bilderbuch Das Eichhörnchen und der verlorene Schatz. Die braune Herbstfrucht erscheint dem putzigen Tierchen erstmal bedroht. Ich muss meine Eichel verstecken, weit weg von gierigen Augen und hungrigen Mäulern, sagt das Eichhörnchen, das nach einem langen Winter verdutzt dasteht. Die zuvor so sorgsam vergrabene Eichel ist verschwunden und es muss ein weiteres Jahr vergehen, bis das Tier ahnt, was mit der vergrabenen Eichel unter der Erde geschehen ist. Denn wenn sich alles immer wieder verwandelt, kann sich dann auch eine Eichel verwandeln? Das Eichhörnchen und der verlorene Schatz funktioniert durchaus ohne Worte. Man braucht nicht zwangsläufig den Text. Es ist ein echtes Bilderbuch und es mag ein doppelter Spaß sein, Kindern eben nur diese Bilder zu zeigen, um sie nach ihrer Version der Geschichte zu fragen. Diese erzählt auf poetische Weise von Hoffnung und vom Leben an sich, vom Neuwerden und Vergehen. Die Autorin Coralie Bickford Smith, sie gilt als die Queen schön gestalteter Bücher, hat gestalterisch groß aufgefahren. Das Bilderbuch wurde in 4 Folgen Farben gedruckt, der Umschlag ist ein geprägter Leineneinband, der Faden der Heftung wurde in diesem Fall auf Wunsch der Autorin dem Einband angepasst und ist orange statt weiß. So ist nicht nur die Eichel ein Schatz, sondern das Bilderbuch selbst. Ich verschenke das Eichhörnchen und der verlorene Schatz, dieses bei Insel Berlin erschienene und von Stefanie Jacobs übersetzte Bilderbuch einer guten Freundin, die ebenso wie ich im Innersten ein springendes, staunendes Kind geblieben ist.
Das war's also für heute von der Lesart. Schönen Dank, dass Sie alle dabei waren. Tschüss und bis bald.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.